Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, für die heutige Predigt ist uns eine wahre Knacknuss aufgegeben. Eine ebenso schwere wie auch bekannte Geschichte. Ich lese als Grundlage für diese Predigt die Erzählung von der Opferung Isaaks. Nach diesen Begebenheiten stellte Gott Abraham auf die Probe. Er sprach zu ihm: Abraham! Er sprach: Hier bin ich. Und er sprach: Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, Isaak, und geh in das Land Moria und bring ihn dort als Brandopfer dar auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Am anderen Morgen früh sattelte Abraham seinen Esel und nahm mit sich seine beiden Knechte und seinen Sohn Isaak. Er spaltete Holz für das Brandopfer, machte sich auf und ging an die Stätte, die Gott ihm genannt hatte. Am dritten Tag blickte Abraham auf und sah die Stätte von ferne. Da sprach Abraham zu seinen Knechten: Bleibt ihr hier mit dem Esel, ich aber und der Knabe, wir wollen dorthin gehen, und wenn wir angebetet haben, wollen wir zu euch zurückkommen. Dann nahm Abraham das Holz für das Brandopfer und lud es seinem Sohn Isaak auf. Er selbst nahm das Feuer und das Messer in die Hand. So gingen die beiden miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham: Vater! Er sprach: Hier bin ich, mein Sohn. Er sprach: Sieh, hier ist das Feuer und das Holz, wo aber ist das Lamm für das Brandopfer? Abraham sprach: Gott selbst wird sich das Lamm für das Brandopfer ausersehen, mein Sohn. So gingen die beiden miteinander. Und sie kamen an die Stätte, die Gott ihm genannt hatte. Und Abraham baute dort den Altar und schichtete das Holz auf. Dann fesselte er seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar, oben auf das Holz. Und Abraham streckte seine Hand aus und ergriff das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihn der Bote des Herrn vom Himmel her zu und sprach: Abraham, Abraham! Er sprach: Hier bin ich. Er sprach: Strecke deine Hand nicht aus gegen den Knaben und tu ihm nichts, denn nun weiß ich, dass du gottesfürchtig bist, da du mir deinen Sohn, deinen einzigen, nicht vorenthalten hast. Und Abraham blickte auf und sah hin, und siehe, ein Widder hatte sich hinter ihm mit seinen Hörnern im Gestrüpp verfangen. Da ging Abraham hin, nahm den Widder und brachte ihn als Brandopfer dar an der Stelle seines Sohnes. Und Abraham nannte jene Stätte: Der Herr sieht, wie man heute noch sagt, auf dem Berg, wo der Herr sich sehen lässt. Soweit die Erzählung von der Opferung Isaaks. Liebe Gemeinde, das ist eine der schrecklichsten Erzählungen, die wir in der Bibel haben. Sechsmal, so wird es in der spätjüdischen Überlieferung erzählt, sechsmal soll Sarah, die Mutter von Isaak, laut geschrien haben und dann tot umgefallen sein, als sie von ihrem Sohn Isaak erfährt, was da passiert ist. Ja, es ist schlimm genug, wenn Mütter und Väter Kinder verlieren, durch Unfall oder durch Krankheit, durch einen Krieg oder durch eine Tragödie, wo Eltern um ihre Söhne und Töchter trauern und manchmal noch nicht einmal wissen, wo sie geblieben sind. Das alles ist schon schlimm genug. Aber es ist einfach unvorstellbar, wenn Eltern umkommen durch die Hand ihrer, wenn Kinder umkommen durch die Hand ihrer eigenen Eltern. Diese Geschichte von der Opferung Isaaks, die ist grausam und unerträglich, je konkreter man sie sich vorstellt. Und was ich finde, was daran besonders unter die Haut geht, diese hochemotionale Begebenheit wird vollkommen ohne Emotionen geschildert. In der ganzen Geschichte kommt nicht eine einzige Gefühlsregung vor. Keine Angst, keine Wut, keine Verzweiflung und am Ende noch nicht einmal Erleichterung oder Freude darüber, dass Isaak verschont wird. Diese Emotionen werden nicht erzählt. Vielleicht ist es so, dass die Geschichte Platz lässt für unsere eigenen Emotionen, die ja zur Genüge entstehen, wenn man da zuhört und sich das vorstellt. Interessant ist auch, wie das Erzähltempo von dem Augenblick an, als Abraham die beiden Knechte mit dem Esel zurücklässt, wie das Erzähltempo dort immer weiter abnimmt, bis schließlich in Vers 10 jede einzelne Bewegung wie in Zeitlupe erzählt wird. Und Abraham streckte seine Hand aus, ergriff das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Wenn wir diese Geschichte nicht kennen würden, dann wären wir wie in einem spannenden Roman oder in einem fesselnden Krimi versucht, zwischendurch mal schnell nachzuschlagen, wie es denn ausgeht, damit wir wissen, worauf es hinausläuft. Ja, es geht gut aus. Abraham soll letztlich doch kein Blut vergießen, er soll nicht über Leichen gehen, auch wenn er darin den Willen Gottes erkennt. In letzter Sekunde schickt Gott seinen Engel. Im Happy End bleibt Gott sich und seiner Zusage treu. Aber was soll das Ganze dann? Und was ist das für ein Vater, der aus Gehorsam zu seinem Gott bereit ist, seinen einzigen Sohn zu opfern? Morden im Namen Gottes gilt heute als religiöser Fanatismus und wird völlig zu Recht bestraft. Und vielmehr stellt sich für uns noch die Frage, was ist das für ein Gott, der fordert, dass man sein eigenes Kind umbringt? Für den Philosophen Immanuel Kant ist die Sache ganz klar. Dass ich meinen Sohn nicht töte, ist sicher, hätte Abraham antworten sollen. Aber dass du Gott bist, das kann ich nicht glauben. Und nicht nur Kant, sondern auch viele andere kluge Köpfe haben sich Gedanken gemacht, was diese Geschichte soll. Und einige rätseln sogar, warum sie überhaupt in der Bibel steht. Manche Bibelausleger sehen den ursprünglichen Sinn dieser Erzählung darin, dass es hier um eine Absage an das Kinderopfer gehe, dass die alten kanaanitischen Götter noch verlangt haben und dass der Gott Israels nun aber ablehnt und durch Tieropfer ersetzt. Das ist eine interessante Perspektive, aber mir leuchtet sie ehrlich gesagt nicht so ganz ein. Warum soll Gott zuerst etwas explizit von Abraham fordern und diese 3 Tage in Kauf nehmen, in denen Abraham da sich auf den Weg macht und im allerletzten Augenblick dann geht er dazwischen? Warum sollte Gott so etwas von Abraham fordern, nur um es dann letztlich abzulehnen? Das leuchtet mir nicht ein. Eine schlüssige Erklärung, die finde ich hingegen ganz am Anfang dieser Geschichte im allerersten Vers. Dort heißt es, nach diesen Begebenheiten stellte Gott Abraham auf die Probe. Nach diesen Begebenheiten, das heißt doch, dass diese Geschichte von der Versuchung anschließt an eine Vorgeschichte. Das, was hier passiert, das hat eben schon eine Vorgeschichte. Es verweist auf Erfahrungen, die Abraham vorher schon mit Gott gemacht hat. Und diese Erfahrungen, die müssen wir mitbedenken. Gott und Abraham sind schon einen langen Weg miteinander gegangen. Es fängt damit an, dass Gott Abraham auffordert, seine Heimat zu verlassen. Er, Gott, werde ihm ein neues Land geben und ihn zu einem großen Volk machen. Allein auf diese Zusage hin, ohne die geringste Garantie, macht Abraham sich auf den Weg. Und lange Zeit scheint Gott seinen Teil der Abmachung nicht zu erfüllen, denn der versprochene Nachwuchs lässt auf sich warten. Abraham und Sarah werden älter und älter. Nach menschlichem Ermessen kann man mit einer Schwangerschaft schon nicht mehr rechnen. Sicherheitshalber hat Abraham einen Sohn mit seiner Magd gezeugt. Das war früher so üblich, wenn ein gut situiertes Paar keine Kinder bekommen konnte, dann hat das Familienoberhaupt, der Herr, hat mit der Magd einen Nachkommen gezeugt, der der Erbe sein soll. Das war gewissermaßen die künstliche Befruchtung in der Antike, als man diese Möglichkeiten, die wir heute haben, gar nicht hatte. Aber dann erfüllt Gott sein Versprechen schließlich doch. Isaak wird geboren und der Verheißung, dass Abraham so viele Nachkommen habe, wie er Sterne am Himmel sieht, dieser Verheißung steht dann nichts mehr im Weg. So hat Abraham Erfahrungen mit Gott gemacht. Er hat erlebt, dass Vertrauen sich lohnt und dass Gott am Ende alles gut machen wird. Aber jetzt scheint Gott sich auf einmal gegen seine eigene Verheißung zu stellen. Wie kann Abraham der Stammvater eines großen Volkes werden, wenn er seinen einzigen Sohn Isaak töten soll? Wenn auf einmal seine ganze Zukunft, sein ganzer Lebenssinn auf dem Spiel steht. Es geht in dieser Geschichte um weit mehr als nur um eine Gehorsamsprobe. Isaak ist ja nicht einfach irgendein nebensächlicher Gegenstand, an dem sich die Treue seines Vaters zu erweisen hat. Isaak ist ein Mensch, ist ein Kind, aber Isaak ist auch nicht irgendein Kind, sondern Isaak ist der Sohn der Verheißung. Isaak ist gewissermaßen der lebendige Beweis dafür, dass Gott sein Wort hält, dass er keine leeren Versprechungen macht. Und diesen Sohn, den soll Abraham opfern. Das heißt, dass er damit sogleich seine Zukunft, seine eigene Zukunft opfern würde. Als er sich am Anfang auf den Weg gemacht hat, auf Gottes Verheißung hin, seine Heimat verlassen hat, da hat er seine Vergangenheit geopfert. Geh aus deinem Vaterland, aus deines Vaters Haus. Er hat seine Vergangenheit, hat er geopfert für die Verheißung Gottes. Und jetzt soll er auch noch seine Zukunft opfern, die Zukunft, dass er zum Stammvater eines großen Volkes wird. Wer kann oder wer soll das begreifen? Ich denke, gerade diese besondere Tragik, gerade diese unfassbare Härte ist der Schlüssel zum Verständnis der Geschichte. Für Abraham wird es im wahrsten Sinne des Wortes bitter ernst, so wie es bei uns ja auch manchmal schrecklich ernst wird im Leben. Die Erzählung macht deutlich, was es heißt zu glauben. Der Glaube ist keine Wellnesskur. Er kann uns auch zu Boden werfen, kann uns in tiefe Verzweiflung stürzen. Es ist nämlich bisweilen sehr schwer, gegen allen Anschein an Gott und an seiner Zusage festzuhalten. Martin Luther hat einmal gesagt, Glauben heißt Gott für einen ehrlichen Mann halten. Aber es gibt doch Situationen im Leben, da fällt es uns wahrlich nicht leicht, daran zu glauben, dass Gott es ehrlich gut mit uns meint. Und doch nimmt Abraham Gott hier beim Wort. Und doch hält er Gott für einen ehrlichen Mann, wie es Luther gesagt hat. Abraham hält fest an seinem Glauben. Und wenn wir uns das mal nochmal so richtig konkret vorstellen, wie krass das ist. Gott sagt, nimm deinen Sohn Isaak, geh in das Land Moria und bring ihn dort als Brandopfer dar. Nächster Satz. Und sogleich am nächsten Morgen früh sattelt Abraham seinen Esel, nimmt seine beiden Knechte und seinen Sohn Isaak und geht los. Kein Zögern, kein Protest, noch nicht einmal eine schüchterne Rückfrage. Abraham hat offenbar keinerlei Zweifel, dass das gut ausgeht, dass das im Sinne Gottes ist, was da geschieht. Und das, obwohl er als Isaaks Vater doch allen Grund dazu hätte. Und seine Entscheidung, auf Gott zu hören, gehorsam zu sein, das ist auch nicht bloß eine kurze Aufwallung. Es wird erzählt, dass er 3 Tage unterwegs ist, 3 Tage lang voller Angst und Qual und ohne Antwort auf seine Fragen. 3 Tage lang hat er Zeit gehabt, umzukehren und zu sagen, ich mach's doch nicht. Als Abrahams Söhne und Töchter haben sich vor allem unsere jüdischen Glaubensgeschwister immer wieder verstanden. Ein eindrückliches Beispiel, was ein solcher Glaube bedeutet, in schweren Zeiten, in schweren Situationen, findet sich in dem, was Juden im Warschauer Ghetto mitten in ihrem Elend an einer Mauer geschrieben haben. Dort steht: Ich glaube an die Sonne, auch wenn ich sie nicht sehe. Ich glaube an die Liebe, auch wenn ich sie nicht spüre. Ich glaube an die Gerechtigkeit, auch wenn ich nur Ungerechtigkeit sehe. Ich vertraue auf Gott, auch wenn ich ihn nicht begreife. Und das ist nur ein Beispiel für all die Juden im Holocaust, die verzweifelt geklagt und gebetet haben, die aber ihren Glauben trotz der Grausamkeit, die sie erfahren haben, nicht aufgegeben haben. Wie ist das bei uns? Wie ist es, wenn es bei uns ernst im Leben wird, bitter ernst? Wenn ein Kind stirbt, auf das die Eltern alle Hoffnungen gesetzt haben? Wenn Zukunftsträume zerbrechen? Wenn wir uns das ganze Ausmaß dieser Corona-Pandemie bewusst machen, vor Augen führen? Können wir auch dann noch an Gott glauben, wenn es so aussieht, als ob er uns alles nehmen will? So viele Menschen erleben Gott als grausam und ungerecht und es fällt ihnen schwer, an einen menschenfreundlichen Gott zu glauben, der die Fäden unseres Lebens in der Hand hält. Manches im Leben bleibt für immer ein dunkles Geheimnis. Wir werden es nicht verstehen, wir werden keine Erklärung bekommen. Wir müssen es aushalten, was das Leben und letztlich auch Gott uns da zumutet. Und genau davon erzählt unsere Geschichte. Wie ein Mensch an seine Grenzen geführt wird und trotzdem weiter an Gott festhält. Das ist hier gewissermaßen schon so etwas wie ein Vorgeschmack auf das Hiob-Buch, in dem das noch einmal viel breiter und viel intensiver ausgeführt wird. Abraham muss sich 3 Tage lang in jedem einzelnen Augenblick, bei jedem Schritt, bei jedem Handgriff entscheiden, vertraue ich Gott auch noch gegen den Augenschein? Erwarte ich immer noch, dass Gott es zu einem guten Ende bringen wird? Oder gebe ich meinen Glauben auf? Abraham ist der Vater des Glaubens, schreibt Paulus später im Römerbrief. Er hat geglaubt auf Hoffnung dort, wo nichts zu hoffen war. Und Isaak wurde tatsächlich verschont. Gott ließ es schließlich dann doch nicht so weit kommen, wie er es angekündigt hat. Es ist kein Zufall, dass diese Geschichte 2 Wochen vor Karfreitag im Predigtplan steht. Der Verbindungspunkt ist nämlich dieser Vers 12. Gott sagt zu Abraham: Nun weiß ich, dass du gottesfürchtig bist, da du mir deinen Sohn, deinen einzigen, nicht vorenthalten hast. Und Paulus schreibt im Römerbrief: Gott, der seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Jahrhunderte später, nach dieser Erzählung, hat Gott seinen Sohn nicht gerettet. Er hat ihn ans Kreuz gehen lassen. Jesus hat den Schmerz, die Verlassenheit, die Angst, die Verzweiflung ertragen, die wir im Leben erfahren. Und wir Christinnen und Christen glauben, Gott hat sich darin selbst geopfert und ist darin mit uns in die Abgründe des Lebens und des Todes hinuntergegangen. 3 Tage später aber hat Gott Jesus neues Leben geschenkt. Er hat an ihm sichtbar gemacht, dass der Tod nicht das letzte Wort behalten soll über unser Leben. Und auch dafür haben wir keine Garantie, keine Versicherung. Aber wir haben, genau wie Abraham, Erfahrungen gemacht mit diesem Gott in unserem Leben. Auch wir haben ja eine Vorgeschichte mit unserem Herrn, wenn es ernst wird in unserem Leben. Wir wissen, dass der Glaube an Gott uns frei macht, auch vor der größten Angst, die wir Menschen überhaupt haben, der Angst vor dem eigenen Tod. Am Ende nennt Abraham den Ort, an dem er all das erleben musste, Gott sieht. Vielleicht hat Abraham erkannt, dass Gott ihn auf diesem ganzen langen Weg bis dorthin nicht einen Augenblick aus den Augen verloren hat. Er selbst hat Gott nicht mehr verstanden, aber trotzdem war Gott da. Als ginge der Herr einen Augenblick hinaus und ließe dich allein, hat Martin Luther einmal gesagt, so fühlt sich ein Mensch in einer tiefen Krise. Aber, ergänzt Luther, Gott sieht durchs Fenster. Es ist bisweilen eine Zumutung für uns, am Glauben an Gott festzuhalten, angesichts dessen, was man in der Welt so sieht oder was man im eigenen Leben erlebt. Und es ist nicht immer leicht, Gott zu vertrauen, dass er es gut mit mir meint, obwohl in meiner Gegenwart so vieles dagegen sprechen kann. Und deshalb ist es gut, auch solche Berichte, solche schwierigen Berichte, solche unerträglichen Berichte in der Bibel zu haben von Menschen, die Gottes Verheißungen auch dann noch trauen, wenn sie an ihre Grenzen geführt werden. Und so wünsche ich euch, dass auch ihr darauf vertrauen könnt, dass Gott euch niemals aus den Augen verliert. Auch und gerade in den Augenblicken, in denen es sich nicht so anfühlen mag, ist Gott stets an unserer Seite. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, dieser Friede halte und bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.